Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich möchte allen bedanken, dass Sie hier waren und so zugehört haben. Über mein Purpurrot.
Hallo?
Hallo?
Ist schon eingeschaltet?
Ja. Ich glaube schon.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben jetzt gerade über georgische Lyrik gehört und wir gehen jetzt zur georgischen Epik über. Hier, das vorliegende Buch heißt Georgische Kurzgeschichten. Sie können sich das hier ansehen und möchte aber dazu eine ganz kleine Einleitung machen, damit auch die Hörer, Zuhörer, die noch nicht viel über Georgien wissen, noch etwas mehr über das Land und über die Sprache erfahren. Georgien war also gerade mal vielleicht 2 Jahrhunderte unter dem Einfluss Russlands, also unter der Macht Russlands. Und davor und auch jetzt ist Georgien wieder eigenständig. Wenn es nicht gerade in der Geschichte mal von Arabern, von Türken oder von Mongolen besetzt war, so hat das Land immer eigenständig existiert und es ist sehr gut so, dass es wieder so ist. Manchmal wird davon abgeleitet, dass Georgisch eventuell eine Sprache ist, die mit dem Russischen verwandt ist oder vielleicht sogar ein Dialekt ist. Aber dem ist es nicht so. Ich sage immer, Russisch und Deutsch ist verwandt. Beides sind indogermanische Sprachen, aber Georgisch und Russisch sind überhaupt nicht verwandt. Vorhin haben Sie schon etwas georgisch gehört und haben, und diejenigen, die Russisch können, haben sicher auch gemerkt, dass das eine ganz andere Sprache ist. Außerdem besitzen die Georgier auch ihr eigenes Alphabet. Sie schreiben weder Kyrillisch noch Lateinisch, noch benutzen sie eine andere Schrift, sondern ihre ureigenen Buchstaben. Und eine letzte vorbereitende Bemerkung zur Literatur. Die Literatur ist sehr alt, sie ist älter als die russische, als die deutsche Literatur. Die ältesten Beispiele stammen aus dem 5. Jahrhundert und das erste Werk von Jakob Zurtavelli ist so toll geschrieben, das ist fast wie eine moderne Erzählung, dass wir denken, dass die Literatur viel älter sein muss, dass sie nicht erst im 5. Jahrhundert begonnen hat. Und im 12. Jahrhundert schreibt ein georgischer Autor, Shota Rustaveli, dieses Buch Der Ritter im Tigerfell, das als Werk der Weltliteratur gezählt wird. Hier gibt es 1666 Vierzeiler. Das sollte sozusagen als Einführung sein, damit wir wissen, mit welcher Literatur wir es hier zu tun haben. In diesem Buch, was wir heute vorstellen möchten, sind 14 Erzählungen von 9 georgischen Autoren enthalten, Kurzerzählungen. Das war schon immer mein Traum, so ein Buch zu machen. Vor allen Dingen, es ist deutsch und es ist in Georgisch. Also auf der linken Seite ist das georgische Original, auf der rechten Seite ist es die deutsche Übersetzung. Und mit Hilfe Georgiens, die Geld spendiert haben, konnten wir das nun machen. Die älteste Erzählung hier in diesem Buch stammt aus dem Jahre 1908 und die jüngste Erzählung aus dem Jahre 2002. Die Autoren nenne ich mal, das sind Niko Lotkipanice, Amiran Ninua, Nodar Dumbadze, Reuas Inanishvili, Anna Mkheidze, Konstantine Jandieri, Dadu Babakadze, Lasha Buratze und Besu Khwedilice. Und dann bin ich schon bei dem Namen Besu Khwedilice. Er war heute als Autor angekündigt, aber er konnte nicht anreisen. Das tut uns sehr leid. Und ich habe mir daher Verstärkung mitgebracht. Zwei Georgierinnen, die mir helfen, das Programm auch trotzdem so gut wie möglich durchzuziehen. Ein anderer Autor, Dato Babakadze, wird morgen da sein. Er ist auch also hier vertreten. Die Erzählungen, die hier drin sind zum größten Teil Erstveröffentlichungen. Und Kriterien für die Auswahl war meinerseits, dass sie recht vielfältig sind. Es sollten rein epische Werke drin sein, lyrische, Epik, dramatische, etwas Märchenhaftes, etwas Philosophisches, etwas Psychologisches, damit alle Leser auf ihre Kosten kommen und auch diejenigen, die parallel lesen, Georgisch und Deutsch, damit sie verschiedene Schreibstile kennenlernen. Außerdem gibt es interessante Hinweise zur Geschichte, zur Ethnographie und anderes. Weil wir ja hier in diesem Forum international mit Übersetzerzentrum sind, habe ich ein kleines Experiment mit Ihnen vor. Und zwar wissen Sie möglicherweise nicht, dass es im Georgischen kein grammatikalisches Geschlecht gibt, sodass manche Erzählungen, natürlich, die fangen oft an mit dem Namen Wano oder Irine oder so, dann weiß man natürlich, um wen es geht, aber manchmal gibt es auch Erzählungen, die sprechen nur von Is. Und Is heißt auf Georgisch er, sie, es. Und dann soll am Ende der Übersetzer herausbekommen, wer denn nun gemeint ist, ein Mann, eine Frau oder ein Kind. Und deshalb möchte ich Ihnen eine ganz kleine Erzählung vorlesen aus dem Jahre 1908. Und Sie überlegen sich dabei, was denn hier, wer denn gemeint ist, ein Mann, eine Frau oder ein Kind? Und am Ende lese ich Ihnen das vor, was ich hier dazu geschrieben habe, warum ich mich für eine bestimmte Person entschieden habe. Es heißt, die Georger wissen ganz genau, wer gemeint ist. Wenn die das Werk lesen, dann wissen die das einfach aus Intuition. Aber für einen Übersetzer ist das nicht so einfach. Nico Lotkipanice, das Herz. Ich werde jetzt natürlich immer nur is sagen für er, sie, es, damit Sie sich selbst Gedanken machen können, wer denn hier gemeint ist. Is war gestorben. Die zarte Hand der Schwester hatte das Kopfkissen nicht zurechtgerückt. Die Augen der oder des Geliebten hatten nicht mit heimlicher Traurigkeit ins Krankenzimmer geblickt, die Bekannten nicht nachgefragt. Is hatte von jenem friedlichen, ruhigen Menschen, an dessen Kraft Is nicht mehr glaubte, von dem Is aber wenigstens beruhigende Worte vernehmen wollte, im letzten Augenblick keine Sündenvergebung erhalten. Die Mutter hatte keine heißen Tränen vergossen. Is war im Ausland gestorben. Is besaß keinerlei Krankheiten, keinerlei Arznei hatte geholfen, verteidigte sich der Arzt vor seinen Freunden. Der Leichnam wurde aufgeschnitten. Der Professor ließ die Hände hinuntergleiten und rief voller Erstaunen: Sehen Sie, meine Herren, was ist denn hier los? Sie blickten sich gegenseitig an. Meine Herren, das Herz, wo ist es bloß? Anstelle eines Herzens war irgendein Überrest verblieben. Die vom Unglück durch ein Telegramm informierte, erschütterte Mutter trat in das verwaiste Zimmer des geliebten Kindes. Sie schluchzte. Warum hast du mir, einer armen Witwe, das angetan? Wo ist dein gutes Herz geblieben, das ich dir mit so viel Mühe und Leid in deinen Herzbeutel gelegt habe? Von der Wand gab eine kleine Landkarte eine Antwort. Ich habe es verwelken lassen. Ich habe es verbrennen lassen, lärmte ein Foto auf dem Tisch. Die Worte vernahm niemand. So, jetzt die Frage an Sie. Alle, die denken, dass es sich um ein Kind handelt, der hebt die Hand. Niemand. Alle, die denken, es handelt sich um eine Frau, der hebe die Hand. Eine, zwei, drei. So, und jetzt diejenigen, die denken, es handelt sich um einen Mann. Das sind viele, sehr, sehr viele. Könnten Sie mir das beantworten, warum, oder ist das auch reine Intuition? Ich will Ihnen vorlesen, was ich dazu als Erklärung geschrieben habe. Aus dem Text geht nicht direkt hervor, ob es sich bei dem gestorbenen Menschen um eine Frau, einen Mann oder ein Kind handelt. Wir tasten uns an eine Entscheidung heran. Zunächst stellen wir fest, dass es sich um einen Erwachsenen handelt, denn der Mensch ist ohne Schwester, Mutter und Geliebte oder Geliebten im Ausland gestorben. Also ein Kind schließen wir schon mal aus. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, erkennen wir an zwei Hinweisen. Erstens, die Erzählung ist 1908 erschienen. Zu dieser Zeit weilten georgische Frauen nur äußerst selten im Ausland. Zweitens, das Wort Satrpo wird eher für eine Frau, also Geliebte, genutzt als für einen Mann Geliebter. Daneben gibt es die Möglichkeit, Literaturkritik zu lesen. Sergei Chilaja, fast ein Zeitgenosse von Nico Lotkipanice, schreibt in seinem Buch Ozleoli Zlebe da Probleme bir über die Hauptgestalt dieser Exquise, das Herz, und spricht von einem Mann, von einem georgischen Patrioten. Und auf dieser Grundlage habe ich mich dann eben auch für einen Mann entschieden.
Ah, nein, das funktioniert nicht. Vielleicht jetzt weiter. Können Sie halten?
Hier funktioniert, ja.
Vielleicht kommst du hier. Kommst jetzt nicht hier.
So, entschuldigen Sie mich für diese kleine Störung, aber es passiert. So, ich begrüße Sie. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass das Interesse für die georgische Literatur so hoch ist. Das ist auch selbstverständlich, weil Georgien hat Ehre, 2018 Gastland auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Und unser Buchzentrum ist für diese Vorbereitung zuständig und wir arbeiten sehr viel in dieser Richtung. Aber allein wir hätten nicht geschafft, geben nicht solche Leute und Freunde und Menschen neben uns wie Frau Steffi Hotivari-Junger. Sie ist sehr erfahrene Übersetzerin. Sie wird heute nichts über sich erzählen. Und ich möchte mich für ihr Verdienst bedanken, weil sie setzt sich so ein für die Vermittlung der georgischen Literatur. Das ist kaum zu glauben. So, es gibt einen hellenistischen Grammatiker, der behauptet, dass die Übersetzung anzufertigen gleich das Sisyphus-Qualen. Und das ist es eben. Frau Steffi Hotivari-Junger, ich möchte fragen, war die Übersetzung für Sie Qualen oder Freude? Also vielleicht würden Sie ein paar Worte zur Übersetzung sagen.
Qual oder Folter, das ist schon ganz richtig, in diese Richtung geht es. Georgisch ist eine sehr, sehr schwere Sprache. Noch vor 20 Jahren hielt man es gar nicht für möglich, dass man Georgisch erlernen kann. Es gab ja auch keine Lehrbücher und keine Wörterbücher und es gab überhaupt keine Pädagogik, wie man Georgisch unterrichten kann. Und deshalb haben alle meiner Generation, ich bin ja jetzt schon etwas älter, wir haben alle auf eine eigene Art und Weise Georgisch gelernt. Ich war 1973 als Studentin für ein Jahr in Georgien, dann war ich nochmal 1977 ein Jahr in der Aspirantur. Und da habe ich in Tbilisi Georgisch gelernt. Dann habe ich bei dem zweiten Aufenthalt meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann eine Familie gegründet. Wir haben zwei wunderschöne georgisch-deutsche Kinder. Und mit den Kindern habe ich auch wieder Georgisch gelernt. Und dann habe ich ab der Wende an der Universität Georgisch unterrichtet. Georgische Sprache und georgische Literatur und mit meinen Studenten. Ich habe immerhin im Semester so 25 Studenten gehabt in vier Gruppen. Mit meinen Studenten habe ich wieder Georgisch gelernt. Die haben mir manchmal Fragen gestellt. Das war für mich schon klar, weil ich das gehört hatte. Aber warum das so ist, darüber hatte ich mir oft keine Gedanken gemacht. Und dann habe ich nachgelesen. Dann habe ich verschiedene Georgier gefragt. Da habe ich verschiedene Antworten bekommen von den Georgiern, je nachdem, ob sie Westgeorgier oder Ostgeorgier waren, vom Dorf oder von der Stadt. Und so ist es, ich glaube, mit Georgisch wird man nie fertig, man lernt immer weiter bis zum Lebensende.
Vielen Dank. Heute bei unserem Stand ist eine junge Dame erschienen und also, sie hat uns gesagt, ich habe einen georgischen Freund und ich hätte gern für ihn etwas als Geschenk kaufen. Und wir haben ihr dieses Buch empfohlen, weil in diesem Buch ist sehr wichtige Autoren zu finden, nicht nur Klassiker, sondern zeitgenössische Autoren. Jetzt werden wir versuchen, Ihnen einige von denen vorzustellen. Iki, vielleicht übernimmst du das?
Ja, ich möchte auch, Frau Steffi hat vom Nicola Kipanice vorgelesen und ich möchte nur gern hinzufügen, dass er einer der wichtigsten georgischen Autoren ist, im Allgemeinen von allen Zeiten, aber er stammt von Anfang 20. Jahrhundert Und damals wurden viele Prosawerke kleineren Formats geschrieben. Und das war ein Zeichen davon, dass Impressionismus in Georgien begonnen hat. Und Impressionismus ist eben sehr eng mit Niccolò Kipanidzes Name verbunden, sehr eng verbunden. Er hat mit impressionistischen Mitteln hat er versucht, in den Menschen, in der Leser so eine Stimmung zu erzeugen. Und er hat zum Beispiel, Sie könnten das von dem Werk, das Frau Steffi vorgelesen hat, auch merken, aber seine wichtigsten Werke sind zum Beispiel Georgien zu verkaufen, Tragödie ohne Helden oder Besprechung mit Zaubersprüchen durchs Radio. Und er hat solche Themen besprochen wie Erbarmungslosigkeit und Unfähigkeit des Menschen oder ihre Tragik und Ausgeliefertsein der Menschen seiner Epoche. Und deshalb bleibt er immer noch einer der wichtigsten und beliebtesten Autoren. Und von uns ist es sehr erwünschenswert, dass es so ein Prosa-Band von ihm herausgegeben, auf Deutsch übersetzt und herausgegeben wird. Vielleicht könnte sie auch daran nachdenken, Frau Steffi. Ja, und vielleicht sprichst du dann von dem zweiten, den auch sehr wichtigen Autoren, Rezo Inanishvili, der chronologisch im Buch vorgestellt ist.
Ja, Revaz Inanishvili, wir sind faktisch mit Revaz Inanishvilis Geschichten aufgewachsen, weil da gibt es solche sehr, sehr viele rührende Lebens- und Liebesgeschichten. Und ja, ist sehr beliebt bei uns. Und hier gibt es drei Erzählungen von ihm. Also wenn man diese Erzählungen liest, dann verliebt man sich in einen jungen Schamanen, jungen Mann oder in eine schöne Frau. Also ganz empfehlenswert.
Ja, und ich möchte Frau Steffi jetzt fragen, der dritte Autor im Buch ist Amiran Ninua. Ehrlich zu sagen, für Literaten ist er natürlich bekannt, ja. Aber für die breite Leserschaft ist er sogar in Georgien nicht so bekannt. Und das scheint ganz unverdient zu sein, ja. Was könnten Sie, warum haben Sie diesen Autor in dieser kleinen Erzählungsband gewählt?
Das war vor allen Dingen in Hinsicht auf meine Studenten, damit sie noch Informationen bekommen über Land und Leute. Aber ich kann gleich noch mal etwas vorlesen. Ich habe eine Leserin aus Belgien. Sobald ein Buch georgische Literatur erscheint, informiere ich sie und sie kauft das sofort und sie schreibt mir dann, wie ihr das gefallen hat. Und ich habe hier diesen Brief da und möchte mal vorlesen, weil sie sehr schön das darlegt. Sie schreibt: Sehr interessant, wenn auch nicht leicht zu verstehen, sind die traurigen Kurzgeschichten von Lotkipanice. Das war also der Lotkipanice, den wir jetzt kennengelernt haben. Wunderschön die Legende von der Entstehung des Dudelsacks von Ninua. Und das beantwortet auch gleich die Frage. Richtig georgisch ist sie, wie eine Legende der Zeit der Feueranbeter vor dem 7. Jahrhundert. Auch die Hundegeschichte von Nodadumbaze ist mit viel Zuneigung und Herzlichkeit verfasst. Man ist erleichtert mit dem versöhnlichen Ende und behält sie gut in Erinnerung, wie die Dudelsack-Geschichte auch. Inanishvilis Kurzabrisse musste ich jeweils zweimal lesen, um dahinter zu kommen, was der Schriftsteller eigentlich ausdrücken will. Ziemlich kompliziert ist auch die Geschichte von Anam Cheitze mit dem Träumen am Krankenbett. Man muss manchmal anhalten, um sich klarzumachen, ob es eine Traumvorstellung, eine Erinnerung oder die Gegenwart ist, was erzählt wird. Spannend, sehr spannend und interessant finde ich die Patronenerzählung von Gian Dieri. Ein echter psychologischer Krimi, herrlich zu lesen und mitzudenken. Die Bibelgeschichte zur Arche Noah lässt einen schmunzeln, ist weiter gedacht als in ihrer Urform. Und schließlich hat sie noch zu Besu Chwedilice geschrieben, der also heute leider nicht kommen konnte. Und traurig macht mich natürlich die letzte Geschichte von Hvedilice, die sehr sorgfältig und mit Zuneigung zum Vater erzählt ist. Man bekommt großes Mitgefühl am Ende und möchte man sich lieber einen anderen, versöhnlicheren Schluss vorstellen, den der liebenswürdige Vater verdient hätte. Ich glaube, diese Leserin, die hat das so wunderbar so mal beschrieben, was sie aus diesem Buch mitgenommen hat.
Sie hat eine gute Werbung gemacht.
Eine gute Werbung, deshalb habe ich das auch mal aufgeschrieben, um das hier vorzulesen.
Haben wir noch ein paar Minuten?
Vielleicht so 2 Minuten.
So 2 Minuten. Ja, eben, Steffi hat jetzt erwähnt über die Erzählung von Lascha Boradze, das heißt die Arche von Noahs. Und dieser Autor ist bei Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und ist inzwischen sehr, sehr populär in Deutschland. Es gibt auch viele Autoren, die auf Deutschland, auf Deutsch verfügbar sind. Und wir freuen uns sehr, dass inzwischen der Ruf der georgischen Literatur so weit verbreitet. Also vielen Dank für diese Präsentation. Und wenn Sie noch etwas.
Na, ich bedanke mich für das Interesse, was es gegenüber Georgien gibt. Und lesen Sie unbedingt das Buch. Ich glaube, ich habe Sie auch interessiert dafür, dass man also nicht nur die Geschichten alleine liest, sondern dass man auch die Kommentare vielleicht dazu liest und man erfährt ganz viel über Georgien und über das Leben weit ab vom Tourismus.
Und ich möchte noch fragen, wir haben nicht erwähnt, dass Sie für eine gewisse Zielgruppe dieses Buch auch herausgegeben haben. Das waren Studenten, wie ich im Vorwort gelesen habe.
Also die Zielgruppe, ich habe mir überlegt, wer wird so ein Buch kaufen? Wie viele gibt es, die Georgisch studieren? Das sind ganz, ganz wenige. Und ja, man kann ein Buch nicht darauf aufbauen. Und deshalb habe ich als Zielgruppe den ganz normalen Leser ausgewählt und im Hintergrund dabei immer auch die Georgisch Lernenden gehabt, sodass dieses Buch für alle geeignet ist.
Deshalb ist es bilingual, ja?
Das ist in zwei Sprachen.
Deutsch, ja.
Und ich glaube, für den Leser ist es auch mal interessant, die georgische Schrift zu sehen und das Schriftbild und vieles andere.
Vielen Dank.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und Wiederschauen.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.